Die Radio Wissen.
Eine Stunde History mit Maike Rosenplänter.
Der Heilige Krieg gekämpft wird im Namen Gottes. Dabei sollte der doch eigentlich friedliebend sein. Aber der Islamische Staat tötet im Gottes Namen, in ihrem Fall ist es Allah, und auch im Namen des christlichen Gottes ist getötet worden. Vor ein paar hundert Jahren, als die Kreuzfahrer nach Jerusalem gezogen sind, um das heilige Land von den ihrer Meinung nach Ungläubigen zu befreien. Das ist unser Thema heute und ich habe Unterstützung dabei.
Dr. Matthias von Hellfeld. Der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
Matthias, ausgerechnet ein Papst, Urban II., hat 1095 zu den Kreuzzügen aufgerufen. Was waren denn da die Gründe?
Naja, also es hat natürlich eine lange Vorgeschichte gegeben, die über diese Gräuelgeschichten hinausgeht, die der Papst an jedem Tag da erzählt hat. Er beklagte natürlich die Schrecken, die die Muslime angeblich an den braven Christenmenschen begangen haben und dass man die Städte des Herrn nun nicht mehr frei benutzen könne und besuchen könne. Aber das war sicher vorgeschoben und vielleicht auch ein bisschen übertrieben. Tatsächlich nämlich versuchten die Christen schon eine Weile in der Auseinandersetzung mit dem Islam zu punkten. Wir haben ja schon an dieser Stelle in History mal über die Schlacht von Manzikert 1071 in Ostanatolien berichtet. Damals war ein christliches Heer im Auftrage des christlichen Herrschers von Konstantinopel, nämlich Alexios I., von einem seldschukischen Heer unter dem Kommando von Alp Arslan geschlagen worden. Und in der Folgezeit gelang es den Muslimen nämlich auch, Jerusalem nahezu kampflos zu erobern.
Warum mehr oder weniger kampflos?
Die Seldschuken waren Sunniten und die nutzten die inneren Unruhen bei den Schiiten im Fatimidenreich. Die Fatimiden herrschten seit ungefähr 970 über den Nahen und auch den Mittleren Osten. Sie praktizierten anfangs im Übrigen eine sehr tolerante Politik gegenüber anderen Religionen, aber nach und nach ließ das nach. Es wurde gegen Juden und Christen vorgegangen. Es wurde verboten, Wein zu trinken und Bier zu trinken. Klöster wurden geplündert, Kirchen wurden geplündert. Also alles Mögliche gegen die anderen Religionen unternommen. Daneben waren die aber auch auf Expansion ausgerichtet. Sie eroberten Syrien beispielsweise, den Jemen oder den heutigen Irak. Und die Konsequenz war bei den Fatimiden eine dauerhafte Finanzkrise, weil natürlich damals wie heute Krieg führen sehr viel Geld gekostet hat. 1076 gingen Syrien und Palästina eben an besagte Seldschuken verloren, die dann die Staatskrise der Fatimiden schlicht und ergreifend ausgenutzt haben. Und von da an waren sie Herrscher in und über Jerusalem und sahen in den vielen christlichen Pilgern eben nicht nur die Ungläubigen von der anderen Religion, sondern auch eine wunderbare Einnahmequelle. Die Pilger kamen in großen Scharen, sie kamen regelmäßig jedes Jahr, sie hatten viel Geld in der Tasche, viel davon ließen sie in der heiligen Stadt. Bald nahmen die ein regelrechtes Eintrittsgeld, wenn man nach Jerusalem rein wollte. Souvenirs wurden gekauft, kosteten Geld überall, also mussten die Christen Geld bezahlen. Und diesen misslichen Zustand sollten die Kreuzfahrer abstellen, die verhassten Muslime aus der Stadt rausdrängen und, wenn es geht, noch eine neue geopolitische Ordnung um das Heilige Land herum aufbauen.
Der Kampf gegen die vermeintlich Unchristlichen, aus welcher Richtung auch immer, gab es zwischen dem 11. und dem 13. Jahrhundert im Namen des christlichen Gottes und gibt es heute wieder von der Terrormiliz IS. Unser Blick zurück, um das heute zu verstehen, bei einer Stunde History. Das heutige Istanbul ist schon sehr alt, fast 2600 Jahre alt. Gegründet wurde die Stadt am Bosporus 660 vor Christus unter dem Namen Byzantion. Im Hochmittelalter hieß sie dann Konstantinopel und war das Machtzentrum des Byzantinischen Reiches und damit eines der Zentren des christlichen Glaubens. Aber es gab Probleme. Im Jahr 1095, da hatte Kaiser Alexios I. damit zu kämpfen, dass türkisch-muslimische Kämpfer immer mehr Land von seinem Reich erobert haben und in seiner Not hat er den Papst um Unterstützung gebeten und hat damit die ersten Kreuzzüge entfacht. Philipp 1 aus dem History-Team über den Beginn der blutigen Pilgerfahrt nach Jerusalem.
Als der Heeresführer Gottfried von Bouillon mit seiner mächtigen Armee die Stadttore von Konstantinopel erreicht, reagieren die Einwohner der oströmischen Hauptstadt mit Furcht und Schrecken. Tausende Ritter und Fußsoldaten aus Lothringen haben Gottfried auf der Reise durch Europa begleitet, bepackt mit bis zu 30 Kilogramm Ausrüstung. Einige von ihnen tragen Kettenhemd und Helm, andere sind nur in Lumpen gehüllt. In ihren Fäusten halten sie Spieße, Hämmer und Schwerter, ihre Gesichter sind hager und bärtig. Ihr Erkennungszeichen, das rote Kreuz, das sie auf ihre Umhänge genäht haben. Es ist der 23. Dezember 1096. Mehrere Monate lang sind die Kreuzfahrer aus Frankreich, Deutschland und Italien schon unterwegs. Sie sind erst den Rhein, dann die Donau entlang marschiert, quer durch Ungarn. 7000 Ritter und ein bis zu 60.000 Mann starkes Fußvolk, einschließlich Geistlichen, Prostituierten und Nonnen, treffen sich in Konstantinopel. Gottfried von Bouillon führt eines der größten Kontingente. Vom Bosporus aus wollen die Kämpfer vereint in den Krieg ziehen, gegen die Muslime, die seit 400 Jahren über die heilige Stadt der Christen herrschen, Jerusalem.
Dios lo volt.
Gott will es.
Auf ihrem Weg durch Europa haben die Kreuzfahrer eine Spur der Verwüstung hinterlassen. Marodierende Horden plünderten, raubten und mordeten im Namen Christi. Die ersten Opfer ihres Feldzugs waren hunderte Juden in Köln, Speyer, Mainz und anderen Städten. Als Ungläubige wurden sie von den Kreuzfahrern regelrecht massakriert. Genau so soll es nun den Muslimen ergehen. Eine blutige Pilgerfahrt im Namen Gottes? Wie konnte es so weit kommen? Der Brandstifter hinter den Kreuzzügen ist der Papst. Nachdem dessen Amt im 9. und 10. Jahrhundert an Bedeutung verloren hat, schöpft die Kurie in Rom seit einigen Jahren neue Hoffnung. Papst Urban II., rhetorisch bewandert und machtbesessen, will der Kirche wieder zu mehr Einfluss verhelfen. Ein Hilferuf des byzantinischen Kaisers Alexios I. aus Konstantinopel im Jahr 1095 kommt ihm da ganz recht. Der hat seit einiger Zeit Ärger mit den Seldschuken, einem islamischen Turkvolk. Mit ihren Kriegern erstürmten sie zunächst Palästina und Persien, nun dringen sie immer tiefer ins byzantinische Reich vor. Die Armee von Alexios I. ist nahezu ausgeblutet, als sich der Herrscher zum Handeln gezwungen sieht.
Eine Delegation möchte eine Botschaft überbringen, Eure Heiligkeit.
Lasset sie eintreten.
Der Kaiser schickt Gesandte nach Rom, die bei Papst Urban II. Militärische Unterstützung erbitten. Der Papst fackelt nicht lange. Endlich kann er seinen Traum von einer bewaffneten Pilgerfahrt gegen die Muslime wahrmachen. Die Christenheit erhält ihre heiligen Stätten in Jerusalem wieder, seine Autorität gegenüber den Monarchen und der Ritterschaft in Europa ist gestärkt und der Kirche in Rom wird neue Bedeutung verliehen. Am 27. November 1095 hält er bei einem Konzil vor französischen Geistlichen, Rittern und Bauern eine flammende Rede, in der er vom heiligen Krieg gegen die Muslime predigt.
Die Türken haben immer mehr Länder der Christen an sich gerissen, haben Kirchen zerstört und haben Gottes Königreich verwüstet. Und deshalb ermahne ich, nein, nicht ich, ermahnt Gott euch als inständige Herolde Christi mit aufrechter Bitte, Männer jeglichen Standes, ganz gleich welchen, Ritter wie Fußkämpfer, Reiche und Arme, wiederholt aufzufordern, diese wertlose Rasse in unseren Ländern auszurotten. All jenen, die dorthin gehen, ob sie auf dem Landweg marschieren oder übers Meer fahren oder im Kampf gegen die Heiden das Ende ihres Lebens in Gefangenschaft finden, werden ihre Sünden vergeben.
Das Volk ist begeistert. Deus lo volt, Gott will es, wird zum Schlachtruf der Kreuzfahrer. Das fünfte Gebot, du sollst nicht töten, interessiert Papst Urban II. Nicht sonderlich. Im Herbst 1096 ziehen die ersten Adligen wie Gottfried von Bouillon mit ihren Anhängern los, darunter gut ausgebildete Soldaten, aber auch Fußvolk. Siedler, Handwerker und Beutemacher erhoffen sich im Heiligen Land nicht nur spirituelles, sondern auch materielles Glück. Nachdem die Krieger in Konstantinopel angekommen sind, lässt Kaiser Alexios I. die Horden per Schiff über den Bosporus übersetzen. Anfang Mai 1097 sind die letzten von ihnen im muslimisch besetzten Kleinasien, 18 Monate nach dem Aufruf des Papstes. Bis die Kreuzfahrer im Juni 1099 die Mauern Jerusalems erreichen, werden aber noch viele Schlachten geschlagen und viel Blut vergossen.
Philipp I. war das über den Beginn der Kreuzzüge im Jahr 1096.
D-Radio Wissen. Eine Stunde History.
Heute sehen wir die Kreuzzüge ja überwiegend kritisch. Im Namen Gottes wurden Menschen getötet, Länder erobert und Gräueltaten gerechtfertigt. Früher war die Meinung über diese Zeit eine andere, auch und vor allem, wenn es um die Belagerung und die anschließende Erstürmung von Jerusalem geht. Das ist einer der Forschungsschwerpunkte von Professor Nikolaus Jaspert und mit ihm spreche ich jetzt auch genau darüber. Hallo Herr Jaspert.
Guten Abend.
In welcher Situation hat sich Jerusalem denn vor den Kreuzzügen befunden? Also zum Beispiel, wer hat die Stadt beherrscht?
Also wir bewegen uns ja zum Ende des 11. Jahrhunderts. Jerusalem wurde 1099 von den lateinischen Christen infolge des ersten Kreuzzugs erobert und damals stand es unter muslimischer Herrschaft. Genauer, im Grunde stand Jerusalem in Grenzgebieten zwischen zwei großen Mächten der Zeit. Nördlich befand sich das sogenannte Seldschukenreich, das wurde von einer turkmenischen Dynastie regiert, und im Süden lag das Fatimidenreich, da herrschte eine schiitische Dynastie. Und dazwischen, also im heutigen Israel, im Libanon und im westlichen Syrien, gab es eine Reihe von Kleinherrschaften. Und dazu gehörte dann eben auch Jerusalem. Allerdings war die Stadt kurz vor dem ersten Kreuzzug an die Fatimiden gefallen. Das heißt also, die Stadt wurde von fatimidischen Truppen verteidigt gegen die Kreuzfahrer.
Was weiß man von der Belagerung und dann auch von der Erstürmung?
Ja, die Belagerung und Erstürmung fand im Juni, also im Sommer 1099 statt. Es war sehr heiß, ohne Zweifel. Und das belagernde Heer, man schätzt zwischen 12.000 und 14.000, trafen Anfang Juni von Norden kommend vor Jerusalem ein und errichteten zuerst Belagerungstürme, um die Stadt anzugreifen. Griffen sie auch tatsächlich eine Woche später, am 13. Juni, an und wurden zurückgeschlagen. Und sie nahmen sich dann etwas Zeit, einen neuen Angriff besser zu planen, und zwar sowohl militärisch als auch spirituell. Spirituell deswegen, weil sie am 11.7. eine große Prozession um die Stadt herum vollzogen, angeblich sogar barfuß, nachdem man 3 Tage gefastet hatte. Und als man sich auf diese Art und Weise und natürlich auch durch die Errichtung neuer Belagerungstürme vorbereitet hatte, begann am 13. Juli 1099 dieser Sturmangriff, der sich 2 Tage hinzog und verübte dann, nachdem man die Stadt betreten hatte und die Mauern genommen hatte, ein Massaker an der Bevölkerung Jerusalems, das sich im Grunde über 2 Tage hinzog.
Sie haben das jetzt sehr detailreich beschrieben. Das heißt, es gibt Überlieferungen. Wie wurde das Geschehen denn überliefert?
Das Geschehen wurde für damalige Verhältnisse erstaunlich genau überliefert und auch von verschiedenen Autoren. Es gibt eine Reihe von Chroniken, sogenannte Kreuzzugschroniken, die genau diesen Zug beschreiben.
Es gab ja dann auch eben weitere Überlieferungen in den folgenden Jahrhunderten. Wurde das irgendwie verändert oder für politische Zwecke uminterpretiert bzw. ausgenutzt?
Ja, die Kreuzzüge sind im Grunde bis in die Gegenwart hinein ein Mythos geblieben. Man muss auch sagen, sie wurden auch schnell zu einem Mythos, gerade der erste Kreuzzug. Das heißt, schon im Mittelalter wurde der erste Kreuzzug benutzt, funktionalisiert, vielleicht auch instrumentalisiert, um zum Beispiel Christen zum Zug in die Levante nach Palästina aufzurufen. Auch auf muslimischer Seite wurden die Kreuzzüge schon im Mittelalter benutzt, um den Widerstand gegen die Christen in der Levante anzufachen. Aber das hat nicht mit dem Mittelalter geändert. Gerade in der frühen Neuzeit und in der Neuzeit sind die Kreuzzüge immer wieder angepasst worden. Auf muslimischer Seite etwa im 19. Jahrhundert in einem Versuch, auch die Kolonialmächte als Nachfahren der Kreuzfahrer zu zeichnen. Ein bisschen die Gegenwart hinein. Sie wissen ja, dass dschihadistische Gruppen Israel und den Westen als Kreuzfahrer tituliert. Und diese Zuschreibung von Seiten auch gegenwärtiger islamistischer oder dschihadistischer Kräfte gehen letztlich auch auf Mythen zurück, die in Europa also geschaffen worden sind. In der Romantik wurden die Kreuzzüge heroisiert zum einen, aber auch im 19. Jahrhundert und im 20. gab es ganz massive Kritik, und zwar immer vor dem Hintergrund der jeweiligen Zeitumstände. Das heißt also, die Kreuzzüge wurden in der nachkolonialen Zeit als eine Art mittelalterliches koloniales Unternehmen gesehen oder nach dem Holocaust in Beziehung gesetzt zu Massenmorden des 20. Jahrhunderts. Also stets sind die mittelalterlichen Kreuzzüge, wenn man so möchte, aktualisiert und neu gelesen und neu herangezogen worden, letztlich um die jeweilige Gegenwart besser zu verstehen.
Und heute, wie ist das heute? Welche Rolle spielt Israel heute in der Kreuzfahrerdebatte?
Nun, auf der einen Seite gibt es auf der wissenschaftlichen Seite hervorragende Kreuzzugshistoriker an israelischen Universitäten. Aber für unsere Fragestellung der Instrumentalisierung der Kreuzzüge und ihre Übertragung auf die Gegenwart ist vielleicht interessanter, dass Israel selbst von einigen, vor allem Gegnern, Israels als eine Art Kreuzfahrerstaat gesehen oder bezeichnet wird. Kräfte wie Al-Qaida oder IS, aber auch schon die Hisbollah oder Hamas haben immer wieder Israel gewissermaßen als Kreuzfahrerstaat bezeichnet. Und die westlichen Kräfte werden als Kreuzzügler bezeichnet und ebenso Israel aufgrund der engen, auch politischen Beziehungen zwischen Israel und dem Westen. Und da muss man aber vielleicht noch hinzufügen, dieses Bild, diese Parallelsetzung ist auch in Israel selbst vorgenommen worden. Das heißt also, der kürzlich verstorbene Shimon Peres, aber auch Yitzhak Rabin und andere Denker des modernen Israel haben durchaus selbst eine gewisse Parallele gesehen zwischen ihrem Land, das von islamischen Mächten umgeben ist, die nicht unbedingt das Überleben und die Fortsetzung dieses neuen Staatsgebildes möchten, und den Kreuzfahrerstaaten gesehen, das ja ebenfalls ein Gebilde war, das von islamischen Kräften umgeben war, die es letztlich bekämpft haben.
Danke, Nicolas Jaspert. Wir haben den Blick in den Rückspiegel geworfen und mal geschaut, wie sich die Meinung über die Belagerung und die Erstürmung von Jerusalem während der Kreuzzüge im Laufe der Jahrhunderte verändert haben.
Die Radio Wissen.
Eine Stunde History.
Wir sprechen heute über die Kreuzzüge, die ab dem 11. Jahrhundert im Namen Gottes stattgefunden haben. Es ging den Kämpfern darum, das Heilige Land von den ihrer Ansicht nach Ungläubigen zu befreien. Heute gibt es wieder Menschen, die gegen angeblich Ungläubige kämpfen, die Terrormiliz IS. Die sunnitischen Extremisten haben große Teile im Irak und in Syrien erobert und dort ein Kalifat, einen Gottesstaat gegründet, in dem sie nach ganz strengen religiösen Gesetzen leben. Und sie verfolgen auf ganz brutale Art und Weise jeden, den sie für ungläubig halten. Kann man das mit den mittelalterlichen Kreuzzügen vergleichen? Genau mit dieser Frage beschäftigt sich Professor Martin Kaufold an der Uni Augsburg. Hallo, Herr Kaufold.
Hallo, Frau Rosenblätter.
Die Gebiete, die die Kreuzzügler im Mittelalter befreien wollten, die waren ja ursprünglich mal christlich gewesen und wurden dann irgendwann von Muslimen erobert. Waren die Kreuzzüge ein Versuch der Europäer, in dieser muslimischen Welt wieder Fuß zu fassen?
Wenn Sie das so grundsätzlich sehen, dass Sie von Europäern und muslimischen Welt sprechen, dann würde die Antwort wohl heißen nein. Denn die Europäer hatten von der muslimischen Welt keine Vorstellung. Sie hatten eine Vorstellung, wie Sie das schon eingangs gesagt haben, davon, dass sie es mit Heiden zu tun haben. Das ist der Begriff, den alle einschlägigen Quellen verwenden. Pagani, Heiden. Erst seit der Mitte des 12. Jahrhunderts gibt es eine ungefähre Vorstellung davon, was sich hinter dem Islam verbirgt. Ab 1140 gibt es so die erste Koranübersetzung. Das heißt, man zog ins heidnische Land, um die zentralen Stätten der Christenheit, insbesondere das Grab Christi, zu befreien. Und da zogen zwar eine ganze Reihe von Adligen aus Europa, aber sie zogen nicht im Sinne einer europäischen Macht, die dort so etwas wie eine Kolonie errichten wollte. Das ist, glaube ich, im Nachhinein dann eine Sicht, die die Dinge in eine große Perspektive stellt, die die Akteure noch nicht gehabt haben.
Im Krieg gehen Gegner untereinander ja in der Regel nicht sonderlich freundlich miteinander, um mal ganz platt ausgedrückt. Wie haben sich denn die christlichen und die muslimischen Kämpfer bei den Kreuzzügen gegenseitig behandelt?
Ja, da gibt es wohl das ganze Spektrum. Das ist im Mittelalter ja auch eine durchaus andere Situation als heute. Es geht ja bei den Ritterkämpfen etwa des Mittelalters, und wir sprechen mit dem Blick auf die Kreuzfahrer doch mehrheitlich von Rittern, nicht in erster Linie darum, seinen Gegner zu töten, sondern letztlich geht es darum, seinen Gegner ja kampfunfähig zu machen, zu entwaffnen und dann vielleicht auch gegen Lösegeld die Freiheit wiederzugeben. Aber es ist nicht unbedingt das erste Ziel, ihn zu töten. Aber natürlich wird das billigend in Kauf genommen.
Beim dritten Kreuzzug, da war Richard Löwenherz dabei, und der hat viele Bewohner der Stadt Akkon enthaupten lassen auf grausame Art und Weise, um sich am Sultan Saladin zu rächen. Kann man das mit den Enthauptungsvideos der Terrormiliz IS heute vergleichen?
Der dritte Kreuzzug wurde deswegen eingeleitet, weil Saladin Jerusalem erobert hatte. Das kennen vielleicht viele Ihrer Hörer aus dem Königreich der Himmel. Das ist ja eine ganz berühmte Geschichte. Und bei der Kapitulation von Akkon mussten die Bewohner im Grunde im Namen Saladins einen Vertrag aushandeln. Diese Bedingungen, die erfüllte der Saladin nun nicht in vollem Umfang. Da hat Richard Löwenherz die Gefangenen, wie die Quellen sagen, und er selber in einem Brief auch ausdrücklich mitteilt, vor die Stadt geführt, und dort enthaupten lassen. Es sind 2500 Menschen gewesen. Und es ist eine Enthauptung eigentlich nicht von Kriegern gewesen, sondern im hohen Maße von dem, was wir als Zivilisten bezeichnen würden. Die IS-Enthauptungsaktionen sind Enthauptungsaktionen, die sich weniger daran richten, dass jetzt ein bestimmter Adressat eine Forderung erfüllen soll, sondern sie sollen die furchtbare Macht des IS demonstrieren.
Richard Löwenherz hat selbst in einem Brief an einen Abt davon berichtet, dass er diese Menschen umgebracht hat. Er hat also billigend in Kauf genommen, dass das verbreitet wurde. Und das ist ja auch was der IS macht.
Ich mag Richard Löwenherz nur begrenzt, aber gemessen mit diesen Terroristen, die letztlich keinerlei inhaltliches Anliegen haben, würde ich ihn ungern vergleichen. Also für diejenigen, die enthauptet werden, fürchte ich, hat es sich nicht anders angefühlt. Aber für denjenigen, der es begeht, also Richard Löwenherz ist, was sein Anliegen angeht, schon jemand, der weit über dieser nihilistischen Gewaltorgie steht. Es zeigt aber gleichwohl die ungeheure Gefahr, die davon ausgeht, wenn man der Meinung ist, absolut das Richtige zu tun. Das ist im Zusammenhang mit den Kreuzzügen etwas, was uns immer wieder begegnet.
Der Heilige Krieg gegen die Ihrer Meinung nach Ungläubigen. Im Mittelalter die Kreuzzüge, heute die Terrormiliz IS. Habe ich drüber gesprochen mit Professor Martin Kaufhold. Danke Ihnen für das Gespräch. Matthias, die Kreuzfahrer haben versucht, den geopolitischen Raum neu zu ordnen durch die sogenannten Kreuzfahrerstaaten. Was war das?
Naja, dahinter verbergen sich insgesamt vier so staatliche, staatsähnliche Gebilde, die zwischen dem ersten Kreuzzug um 1100 und dem letzten am Ende des 13. Jahrhunderts jedenfalls zeitweise existiert haben. Diese sogenannten Kreuzfahrerstaaten waren in erster Linie das Königreich Jerusalem, das Fürstentum Antiochia und die Grafschaft Edessa. Ferner gab es dann noch als viertes die Grafschaft Tripolis. Damit hatten die christlichen Heere ein Gebiet unterworfen, das Teile des heutigen türkischen Kurdengebietes sowie ein Teil des heutigen Syrien, des Libanon und Israel umfasst. Der Zugang zum Mittelmeer war damit gewährleistet, aber die Kreuzfahrerstaaten, das war das Problem, waren eben umgeben von muslimischen Gebieten und sie waren eben auch deshalb andauernd bedroht.
Wie waren die Gesellschaften in den Kreuzfahrerstaaten denn organisiert?
Naja, man kann sich das vorstellen, sie waren höchst ungerecht organisiert. Es herrschten natürlich die christlichen Sieger. Die Muslime mussten Steuern zahlen, mussten Abgaben zahlen an die christlichen Herrscher. Aber es gab eben auch so etwas wie eine, nennen wir es mal, stillschweigende Übereinkunft zwischen den Christen aus Europa und den Muslimen und den Juden, von denen immer eine Minderheit auch in den Kreuzfahrerstaaten lebte. Zwar waren die Reichtumsverteilungen ungerecht, aber beide Seiten waren eben auch aufeinander angewiesen. Die Christen auf die einheimische Bevölkerung, weil nicht genügend europäische Christen nachgefolgt sind, und die Muslime, weil sie mit den Herrschern irgendeine Art Auskommen aushandeln mussten, das ihr Überleben sichern würde. Und zudem waren die Christen auf Muslime angewiesen, weil viele Waren und auch Menschen mit Karawanen ins Land mussten und die mussten halt durch muslimische Gebiete.
Waren die Kreuzfahrerstaaten im Sinne der Christen ein Erfolg?
Naja, also so zeitweilig waren diese Kreuzfahrerstaaten für die Christen schon ein Erfolg, aber langfristig nicht. Jerusalem, das war ja das eigentliche Ziel, war eben nicht dauerhaft in christliche Herrschaft gelangt. Und die Kreuzfahrerstaaten waren zwar ein Teil der Expansionspolitik der europäischen Staaten zu dieser Zeit, aber sie standen eben auch in Konkurrenz zum Byzantinischen Reich und sie waren angewiesen auf die Unterstützung auch aus Konstantinopel. Und gleichzeitig, das hatten wir eben schon gesagt, war der Druck durch die umgebenden muslimischen Staaten so enorm, dass sie immer so etwas waren wie ein christlicher Stachel im muslimischen Fleisch. Und das ist natürlich auf Dauer nicht gut gegangen.
D-Radio Wissen.
Eine Stunde History.
Das Heilige Land war schon immer wichtig für die Christen. Klar, es ist in ihrem Glauben die Geburtsstätte des Sohn Gottes. Das muss verteidigt werden, so zumindest die Ansicht im Mittelalter. Und auch heute ist Israel ein Dampfkessel, unter anderem auch aus religiösen Gründen. Thorsten Teichmann ist Studioleiter im ARD-Studio Tel Aviv. Er kann uns erzählen, was für eine Rolle die Kreuzzüge heute noch spielen. Hallo Thorsten.
Hallo.
Gibt es denn noch irgendwelche Spuren von Kreuzfahrern, die heute noch sichtbar sind?
Na, nicht nur irgendwelche, sondern es gibt eine Menge Spuren, richtig große. Ich erinnere zum Beispiel daran, ich war letztens in Gaza wieder und habe dort in Gaza die größte Moschee besucht, in Gaza-Stadt. Und diese Moschee, die war schon alles. Die war schon mal eine Moschee früher, die war aber auch schon mal ein Philistertempel und es war schon mal die Kathedrale der Kreuzfahrer. Und das kann man nach wie vor sehr gut sehen, denn auch wenn es heute wieder eine Moschee ist, sieht man ganz deutlich, dass die Säulen aus der Kreuzfahrerzeit sind. Dann gibt es hier in Israel zum Beispiel südlich von Haifa, das ist eine Stadt ganz im Norden von Israel, südlich davon wirklich noch ein Fortress, ein Castle, eine Burg, eine Kreuzfahrerburg, die man aber gar nicht besuchen kann, weil das im Moment militärisches Sperrgebiet ist. Und es gibt regelmäßig eine Debatte darüber, dass man die doch endlich freigeben soll, damit die Leute diesen Schatz auch besichtigen können und sehen können, was da noch übrig geblieben ist. Das steht zuvor ins Meer, das ist eine Ruine, da sind Mauern zu erkennen, innere Höfe, da ist auch noch eine Rotunde von einer Kirche, muss das sein. Und all das kann man im Moment nicht sehen, weil es militärisches Sperrgebiet ist. Und dann vielleicht noch eine Geschichte aus diesem Jahr. Man findet im Meer auch nach wie vor Geschichte und Artefakte, die an die Kreuzritter erinnern. Und so hat zum Beispiel eine Familie dieses Jahr an die archäologische Behörde in Israel etwas zurückgegeben, was sie die Handgranate der Kreuzritter nennen. Und ich würde sagen, das sieht in erster Linie erstmal so aus wie eine Zitronenpresse aus Stein. Nach vorne spitz, dann hat das so Furchen und hinten wird es rund. Aber sie sagen eben, das war ein Geschoss, mit dem die Kreuzritter gekämpft haben. Und der Vater der Familie hatte zu Lebzeiten das im Meer gefunden beim Tauchen. Und jetzt haben sich das der archäologischen Behörde wiedergegeben und es wird irgendwann mal im Museum zu sehen sein.
Woher kommt es denn, dass Israel ebenfalls als Kreuzfahrerstaat bezeichnet wird?
Das ist eine Sicht, die vor allem eben in den arabischen Staaten geteilt wird. Da drückt sich sehr viel Frustration über die Teilung des Landes, darüber aus, dass es den Staat Israel überhaupt gibt. Da wird auch immer in Abrede gestellt, dass Israel ein Existenzrecht hat. Das geht zurück auf vor über 100 Jahre. Auf die Einteilung dieses Gebietes hier des Nahen Ostens von Franzosen und Engländern, also das Sykes-Picot-Abkommen. Damals haben die sich in Geheimverhandlungen nach dem Ersten Weltkrieg getroffen und haben mit dem Lineal Grenzen gezogen. Und diese Grenzen sind relativ willkürlich und haben ja immer wieder für Krisen und Kriege gesorgt.
Da haben wir ja auch schon mal lange in einer Stunde History drüber geredet.
Ja, und ich glaube, das ist das, was die eben aufgreifen bei Hamas und bei Hezbollah. Und deren Sicht ist eben, den Staat Israel würde es ohne dieses Abkommen nicht geben. Folglich ist das eine Fortsetzung der imperialistischen Politik der Europäer. Und dieser Sicht stellt sich Israel natürlich entgegen und sagt, unser Existenzrecht ist basiert auf einem UN-Teilungsplan von 1947, der Unabhängigkeit 1948. Und natürlich gibt es auch Israelis, die dann gerne die Bibel zitieren und sagen, wir waren schon immer hier. Das ist dann genauso fraglich, eben wie zu sagen, der Imperialismus habe diesen Staat geschaffen.
Spielen die Kreuzzüge und die Verwüstungen, die die angerichtet haben, denn heute noch eine Rolle in Israel?
Das spielt vor allem für die Historiker eben eine Rolle, wie ich es am Anfang gesagt habe, dadurch, dass man eben nach wie vor viel sieht. Und es spielt eine Rolle als Ausflugsziel für die Familien am Wochenende. Also man kann sich so einiges angucken. Das sind zum Teil auch Nationalparks heute. Und das, was damals passiert ist, ist ja im Wesentlichen eine Auseinandersetzung gewesen zwischen denen, die mit christlichem Glauben hier runtergekommen sind und denen, die hier mit muslimischem Glauben gelebt haben. Und dann eben auch wieder dieser Mythos der Befreiung des Landes von den Kreuzrittern. Und daraus speist sich dann eben auch immer wieder das, was du angesprochen hattest, was Hamas, Hezbollah, andere arabische Lektoren immer wieder oder arabische Gelehrte immer wieder vorbringen, dass das eben Imperialismus sei und man müsse sich dagegen auflehnen und man müsse eben, da kommt auch diese ganze Fantasie von der Vernichtung eines anderen Landes, nämlich des Staates Israel her. Das speist sich daraus, dass man eben zurückgeht auf die Kreuzfahrerzeit und über diese Verwüstungen redet. Und über den siegreichen Kampf der Muslime damals.
Gab es denn irgendetwas, so eine Büchse der Pandora, die in der Meinung der Israelis damals geöffnet wurde und bis heute offen ist?
Nee, das kann ich nicht erkennen. Also nochmal, in Israel ist das wirklich ein historisches Thema. In Israel gibt es Gelehrte, die sich damit auseinandersetzen, im Bereich der Museen, im Bereich der archäologischen Sammlungen und die vor allem eben sagen, das ist eine Phase Europas gewesen, als man sich eben sehr stark nach Jerusalem orientiert hat, als man der Meinung war, dass man hier eben auch den Heiligen Gral findet, dass man hier unbedingt runter muss. Das ist einmal eben eine Geschichte der Kreuzfahrer gewesen und dann sicher auch nochmal eine Phase des europäischen Imperialismus zu Beginn des 20. Jahrhunderts. Aber wirklich jetzt aktuell zu sagen, dass es Themen gibt, die von damals bis heute reinreichen, ist kein israelischer Blick, sondern ist ein starker Blick einer arabischen Strömung, die eben das Existenzrecht des Staates Israel in Frage zieht.
Thorsten Teichmann hat mit uns den Blick zurück nach vorn geworfen und hat mit uns mal geschaut, welche Rolle die Kreuzzüge heute noch in Israel spielen. Vielen Dank dafür.
Gern.
Eine Stunde History, der Blick zurück, um das heute zu verstehen. Wir haben uns heute die Kreuzzüge angeschaut, bei denen im Namen Gottes Menschen getötet und Gräueltaten begangen wurden. Jetzt fassen wir nochmal zusammen.
Dr. Matthias von Hellfeld, der Mann, der beinahe das Bernsteinzimmer gefunden hat.
Wir haben heute viel darüber gesprochen, was die Kreuzzüge Schlechtes gebracht haben, nämlich Krieg und Tod. Hatten die denn auch eine gute Seite?
Naja, also gut oder schlecht, das sind natürlich keine historischen Kategorien, aber dennoch fragt man sich natürlich oft, ob denn das ein oder andere Ereignis nicht auch Anführungsstrich sein Gutes gehabt haben könnte, auch wenn es an sich sicher nicht gut war. Und bei den Kreuzzügen trafen die Ritter aus Europa auf ihre muslimischen Kontrahenten, also auf Kämpfer aus islamischen Staaten, und sie lernten ihren Mut, ihre Taktik und ihre unbedingte Treue zu den Anführern kennen, und das beeindruckte sie sehr. Gleichzeitig sahen sie auch die Kultur der Araber. Sie waren begeistert von diesen großartigen Bauwerken, die sie gebaut hatten, von dem Schönheitssinn und von der ungeheuren Gelehrsamkeit von sehr vielen muslimischen Wissenschaftlern. Also vielleicht haben es die christlichen Ritter nicht wirklich gewollt, aber sie waren doch von der Begegnung zwischen Okzident und Orient, also zwischen Abendland und Morgenland, während der Kreuzzüge sehr beeindruckt. Und das wäre vielleicht tatsächlich so etwas wie eine gute Seite gewesen.
Jetzt war derjenige, der das Ganze ausgelöst hat, ein Papst, der Stellvertreter Gottes auf Erden. Das passt ja nicht so wirklich zusammen. Wie haben sich die Kreuzzüge denn auf das Papsttum ausgewirkt?
Naja, dadurch, dass sie langfristig eben nicht erfolgreich waren, wirkten sie natürlich negativ. Die politische Bedeutung der Päpste sank mehr und mehr, und sie versuchten dann durch eigene militärische Aktionen diesen Verlust bis ins 14., 15. Jahrhundert auszugleichen. Sie benahmen sich dann auch so ein bisschen wie weltliche Herrscher und hatten dabei aber noch so diesen religiösen Überbau und den direkten Bezug auf Gott hinter sich. Aber trotzdem, die Päpste verweltlichten mehr und mehr und machten sich dann bei den Christen auch angreifbar, was dann zu Beginn des 16. Jahrhunderts in der Reformation und einer mächtigen christlichen Gegenbewegung endete.
Und welche Folgen hatten die Kreuzzüge auf das Oströmische Reich?
Das hatte sehr schwerwiegende Folgen. Konstantinopel wurde 1204 geplündert während des vierten Kreuzzugs. Und zwar wohlgemerkt, 1204 eroberten christliche Kreuzfahrer die christliche Metropole Konstantinopel, plünderten sie, weil ihnen viel Geld verweigert wurde, das ihnen versprochen war für die Eroberung Jerusalems. So, als das alles erledigt war und die Kreuzfahrer die Stadt geplündert hatten, teilten sie das alte römische Reich sozusagen unter sich auf, und es blieb sozusagen nur noch ein kleiner Rest übrig, und damit hatte dieses alte Reich eben auch seine Funktion verloren, als christliches Bollwerk gegen die Muslime zu fungieren, und die tatsächliche Einnahme war dann ja auch nicht mehr so lange hin, 1453 ist die erfolgt durch muslimische Heere.
Das alles hat ja dann auch Auswirkungen bis heute.
Jawohl, das Verhältnis zwischen den orthodoxen katholischen Christen im Osten und den katholischen Christen im Westen mit Hauptsitz in Rom und dem dortigen Papsttum sind wegen dieser Gräueltaten im vierten Kreuzzug mit der Plünderung 1204, wie wir eben gehört haben, nachhaltig gestört. Es gibt natürlich schon ein Kirchenschisma aus dem Jahr 1054, aber der eigentliche Grund für das Zerwürfnis, das ja bis heute anhält, ist eben diese Plünderung Konstantinopels, und das, obwohl der Heilige Stuhl im Vatikan in Rom die Vorgänge zutiefst bedauert hat und im Nachhinein auch sehr scharf verurteilt hat.
Und das war's für heute. Nächste Woche geht's in einer Stunde History um Mauern und Grenzen. Unter anderem auch um eine unvorstellbar lange Mauer, die in China. Eine schöne Woche wünsche ich euch. Bis dann.
Vielleicht war ja da das Bernsteinzimmer.
Möglich.
D-Radio Wissen. Eine Stunde History. Jeden Sonntag von 19 bis 20 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.